Herr, mach uns jetzt unsere Ohren auf, dass wir deine Stimme hören können. Amen. Der Tag, an dem die Welt fast unterging. Vor 12 Jahren, am 15. September 2008, ging eine Schockwelle durch die Märkte. Die US-Regierung ließ die US-Investmentbank Lehman Brothers pleite gehen. Es folgte eine fatale Kettenreaktion, ein Dominoeffekt. Die Welt versank in einer Rezession. Die Folgen sind bis heute spürbar. Eine systemrelevante Bank ging Konkurs. Und seit Mitte März 2020 ist es noch klarer geworden, was systemrelevant ist. Ärzte und Ärztinnen, Supermarktpersonal, Mitarbeiter bei der Müllabfuhr, Erntehelfer, diese Jobs sind systemrelevant, weil sie besonders wichtig sind für unsere Gesellschaft. Systemrelevante Berufe oder auch Unternehmen sind so definiert, dass sie uns für unsere Daseinsvorsorge wichtig sind. Ohne sie würde die Gesellschaft nicht funktionieren. In unserem Predigttext geht es um Systemrelevanz. Es ist ein systemrelevanter Text für die Christen damals in der Gemeinde in Korinth und für uns Christen heute in Schriesheim und in Altenbach. Aus 1. Korinther 15, 1-11 schreibt Paulus in einem Brief an die Korinther: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch selbst empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln und zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Ein systemrelevanter Text, eine systemrelevante Kernbotschaft. Das Evangelium schreibt hier Paulus in einem einzigen Satz auf, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Diese Botschaft haben die Korinther empfangen. Als Paulus in seiner zweiten Missionsreise um das Jahr 50 nach Christus für 1,5 Jahre in die aufblühende Handelsstadt Korinth da gelebt hat und dabei diese Gemeinde gegründet hat. Und jetzt, als er bei seiner dritten Missionsreise in Ephesus es zu einem intensiven Kontakt mit den Korinthern kam und sie ihn besucht haben in Ephesus, schreibt er der Gemeinde in Korinth einen Brief und erinnert sie nochmals daran, was sie damals von ihm als Evangelium empfangen haben. Und zwar genau so und nicht anders. Durch diese Botschaft werden sie gerettet. Das ist alles. Mehr braucht es nicht. Es braucht keine neuen Erkenntnisse, keine neuen Forschungsergebnisse. Mehr braucht es auch heute nicht. Und deshalb kommen wir als Gemeinde Jesu hier zusammen, weil wir an diese Kernbotschaft glauben und sie empfangen haben. Als erstes, Christus ist gestorben für unsere Sünde nach der Schrift. Punkt. Er starb, damit wir leben können. Er hat mit uns getauscht. Er nimmt uns unsere Sünden ab und wir können vor Gott stehen, als ob wir nie eine Sünde begangen hätten. Er macht uns rein. Wenn jetzt der Teufel im Himmel vor Gott anklagt und sagt, schau dir diesen Sünder Albrecht an, schau dir diesen Sünder Klaus an, schau dir diese Sünderin Sabine an, dann antwortet Jesus und sagt, ich habe das getan. Und die Anklage läuft ins Leere. Ich bin zu Hause angekommen bei meinem Vater. Christus ist gestorben für unsere Sünde nach der Schrift. Und zweitens, Christus ist begraben worden. Punkt. Ja, er war wirklich tot. Sein Körper war tot. Das Begräbnis zeigt, dass alles real passiert ist. Als ein Soldat bei der Kreuzigung ein Speer in seine Seite stieß, kam Blut und Wasser heraus. Ein sicheres Zeichen, dass der Durchbohrte tot war. Und drittens heißt es, und Christus ist auferstanden am dritten Tage nach der Schrift. Punkt. Das ist das Wunder durch Gott, das bis heute von vielen bestritten wird. Das größte Wunder übrigens überhaupt. Mein ehemaliger Rektor von der Evangelistenschule Joanneum, der hat, wo wir zu dem Themenkomplex Wunder kamen damals, hat er gesagt, er hat mit Wunder gar keine Probleme. Mit übers Wasser gehen oder mit Wasser zu weinen oder mit Blinde heilen. Weil, wenn dieses Wunder der Auferstehung passiert ist, dann sind doch alle anderen Wunder ein Klacks dagegen. Und wenn das Wunder nicht passiert ist, was dann? Diese Kernbotschaft war damals, aber ist auch heute teilweise bis in die Gemeinden hinein umstritten. Paulus drückt es am Anfang des Korintherbriefs in 1. Korinther 1, 18 ziemlich drastisch aus. Da sagt er, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns, aber die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Es geht um alles. Ums gerettet werden, ums verloren werden. Es geht um Leben und Tod. Stimmt diese Kernbotschaft oder stimmt sie nicht? Damit fällt alles. Und Paulus hofft, dass die Korinther der Botschaft glauben, die sie von ihm so empfangen haben. Und wir? Glauben wir noch so daran? Wie können wir als zweiter großer Punkt, wie können wir daran festhalten? Paulus liefert damals dafür Beweise für seine Kernbotschaft, für die zweifelnden Korinther. Und er fordert sie auf, daran festzuhalten. Er sagt damit, und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind im Schlafen, danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als eine unzeitige Geburt gesehen worden. Anderes Wort, in anderer Übersetzung heißt es Missgeburt. Um was geht es Paulus in diesem Text überhaupt? Warum listet er diese ganzen Zeugen hier auf? Was war das Problem damals? Der Hintergrund ist, dass die Korinther, dass es in Korinth Gemeindeglieder gab, welche die Auferstehung der Toten bestritten. Also diese leibliche Auferstehung der Toten, die haben die geleugnet. Sie wollten tiefere Erkenntnis oder hatten diese scheinbar schon und strebten nach spekulativer Weisheit. Manche Korinther blickten auch auf Paulus mit seiner schlichten Botschaft herab und sind sozusagen schon weiter. Paulus versuchte die Einhelligkeit und Zuverlässigkeit von Tod und Auferweckung Christi darzulegen. Und deshalb diese Beweise der vielen Zeugen, die man damals ja noch befragen konnte. Die lebten ja noch teilweise. Viele Zeugen waren ansprechbar. Und das waren richtig schlagkräftige Argumente. Es gab noch Zeitzeugen. Und jetzt denkt Paulus selbst mal den Gedanken durch, was wäre denn, wenn die Toten nicht auferstehen würden? Was würde passieren, also diese Vorwurf oder diese Christen, die ja in Korinth gelebt haben, die gesagt haben, die Toten stehen nicht auf. Er hat diesen Gedanken mal aufgenommen. Was passiert, wenn das wirklich stimmt? Und das können wir lesen, genau angrenzend zu unserem Bibeltext ab Vers 12. Da sagt er, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten. Er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in eurer Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Eine Gedankenkette. Ich finde es total spannend, wie Paulus diese Gedanken auch zulässt. Was ist, wenn die Toten nicht auferstehen und das auch zu Ende denkt? Was wäre, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Hast du dir diese Frage auch gestellt? Geht es manchmal so, dass du auch denkst, das ist alles so irreal? Was ist, wenn das Ganze nicht stimmt? Wenn wir hier zusammenkommen und das Ganze hat gar nicht stattgefunden? Zweifel. Ist dieser Zweifel als Christ überhaupt erlaubt? Ist es hier erlaubt in Schriesheim in Altenbach? Stimmt das alles mit Jesus? Stimmt diese Kernbotschaft? Ist das wirklich so passiert? Wenn nicht, wenn die Toten nicht auferstehen und Jesus nicht auferstanden ist? Ich habe extra mal so ein paar Dominosteine mal mitgebracht, um das auch mal zu zeigen. Diese Gedankenkette von diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus nicht auferstanden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir noch in unseren Sünden. Dann sind wir die größten Heuchler. Dann sind auch die, die schon gestorben sind, verloren. Und dann fällt die ganze Kette zusammen wie ein Dominoeffekt und alles ist für die Katz. Es ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Auferstehung ist systemrelevant. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Der Fall Jesus. Mich hat er fasziniert. Eine wahre Geschichte von Les Strobel. Das ist ein Atheist, war der, und später Pastor von Willow Creek, von der Gemeinde. Und die Handlung in dem Film, die war so, dass halt eine Krankenschwester hat die Tochter von diesem Ehepaar gerettet. Die ist, hat sie verschluckt und ist daran fast erstickt. Und seine Frau, Leslie Strobel, die kommt darüber zum Glauben. Dann, die wird Christ. Und Les Strobel, ein bekennender Atheist, ja, für den war das undenkbar. Und er hat gefühlt seine Frau verloren, nämlich an Jesus. Und er wollte seine Frau zurückhaben. Und er war Journalist vom Beruf und hat sich auf die Suche gemacht und wollte beweisen, dass das Ganze Quatsch ist mit diesem Glauben. Und er hat sich aufgemacht und hat recherchiert und hat Historiker gefragt, Archäologen, Ärzte, um diese Zuverlässigkeit der Bibel einfach zu hinterfragen. Und je weiter er vordrang, desto öfters musste er verdutzt feststellen, dass die Auferstehung Jesus historisch erstaunlich gut belegt ist. Ihm wurde gesagt, gehen Sie zur Quelle. Der christliche Glaube besteht aus der Auferstehung. Ohne die steht Jesus wie ein missverstandener Rabbi da, heißt es in dem Film. Und er forschte nach Fakten. Und da kam auch dieses Argument, 500 Augenzeugen haben Jesus nach der Auferstehung gesehen. Die hatten doch keine Halluzination. Und die Manuskripte, sind die wirklich echt? Und er beschäftigt sich mit der Quellenscheidung, mit den ersten Papyrusrollen. Und er stellte sich die Frage, warum ließ sich Jesus töten, wenn er der Sohn Gottes war? Die Antwort ist Liebe. Und die Frauen damals am Grab, warum ist diese Geschichte drin, dass die Frauen zuerst erkannt haben, dass Jesus auferstanden ist und das Grab leer war? Die Frauen waren damals keine glaubwürdigen Zeugen. Die Geschichte musste also wirklich passiert sein, sonst würde sie nicht drinstehen. Und Die ersten Christen, warum sollen die sich als Märtyrer hergeben, freiwillig für einen Glauben sterben, der auf einer Lüge aufgebaut ist? Und nach monatlichen Recherchen und vielen Interviews trägt er dann alle Fakten zusammen. Und er puzzelt alles zusammen und wägt nochmal ab und er merkt, dass das alles stimmt. Und er gibt sich geschlagen und er betet sein erstes Gebet, dieser Lehrstrobel. Na gut, betet er, Gott, du hast gewonnen. Und er geht zu seiner Frau Leslie und die ist natürlich hellauf begeistert, dass ihren Mann das auch erkannt hat. Und sie beten gemeinsam. Und er ist ganz verdattert, jetzt und hier. Und dann sagt sie, ja, gleich hier, gleich jetzt. Hier ist die Kirche. Und er wurde Christ. Lasst uns in allem Zweifel daran festhalten. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Und lasst uns nachforschen, wie es dieser Lee gemacht hat. Als letzter kurzer Punkt noch, weitergeben. Das ist unser gemeinsamer Auftrag als Gemeinde. Egal, ob als Hauptamtlicher, wie ich jetzt hier als Diakon eingeführt, als Pfarrer oder im Ehrenamt, wie viele hier ja in der Gemeinde engagiert sind, diese Kernbotschaft weiterzugeben. Lass uns das mit Leidenschaft tun zu den Menschen, die Gott uns jeden Tag in den Weg stellt. Egal, ob in unserer Gemeinde oder in der Schule, auf der Arbeit oder in unserer Familie. Dazu sind wir von Jesus berufen. Und dazu hat sich auch Paulus berufen gewusst, der von sich selbst in unserem Predigtext schreibt, zuletzt von allen ist er auch mir als einer unzeitigen Geburt begegnet. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, denn ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und im Schluss heißt dann, es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Und dazu beruft uns Jesus durch Gottes Gnade, diese Botschaft, diese gute Nachricht, die rettende Botschaft weiterzugeben. Und das nächste Mal, wenn du denkst, Gott könnte dich nicht gebrauchen, er gebraucht nur uns Hauptamtliche da vorne, erinnere dich, Noah war ein Säufer, Abraham war zu alt, Isaac war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde missbraucht, Mose stotterte, Gideon hatte Angst, Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld, Rahab war eine Hure, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia war selbstmordgefährdet, Jesaja predigte nackt. Jona lief vor Gott weg, Naomi war Witwe, Hiob war pleite, Johannes der Täufer aß Käfer, Petrus verleugnete Christus, die Jünger schliefen beim Beten ein, Martha machte sich immer Sorgen, Maria Magdalena war besessen, die samaritische Frau war geschieden, mehr als einmal, Zachäus war zu klein, Paulus war zu religiös, Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Keine Ausreden mehr. Gott wartet darauf, dass er uns gebraucht, dass wir uns einbringen lassen und dass wir ihm dienen. Lasst uns festhalten und weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Christus ist auferstanden. Amen.